Willkommen bei Bells Podcast. Alles rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness and Food. Mit Arabelle Kammler.
Grüße ganz herzlich wieder zum Bell Podcast. Ich bin's, Arabelle Kammler. Ich freue mich, heute einen Gast eingeladen zu haben, der sich sehr gut auskennt mit einem unserer wichtigsten Organe, nämlich dem Gehirn, dem wir meines Erachtens fast zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Die heutige Episode 34 hat den Titel Neurobiohacking, Fokus Gehirn. Und dazu habe ich eingeladen Frau Magister Angelika Jaksch. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Frau Magister Angelika Jaksch ist heute unser Gast im Bell-Podcast. Sie ist eine zertifizierte Bio- und Neurofeedback-Therapeutin. Zusätzlich ist sie als eingetragene Mediatorin tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrung als systemische Organisationsberaterin und Trainerin. Mit ihrem fundierten Wissen und ihrer Erfahrung informiert sie nicht nur Betroffene über die Möglichkeiten von Bio- und Neurofeedback, sondern ermutigt sie auch dazu, aktiv zu werden und diese Techniken zur langfristigen Förderung ihrer Gesundheit zu nützen. Und mit dieser Einleitung ist schon relativ klar, die den Bell-Podcast schon öfters gehört haben, dass sie ein perfekter Gast ist für unsere Themen, weil wir uns natürlich mit der Gesundheit, dem allgemeinen Wohlbefinden sehr beschäftigen. Meine erste Frage ist, wie kam es überhaupt dazu, dass du dich mit dem Thema Gehirn beschäftigst und dann in weiterer Folge eben mit Neuro und Feedback?
Wahrscheinlich aus eigener Betroffenheit. Ich bin immer ein sehr neugieriger Mensch gewesen und geblieben und solange ich denken kann, suche ich nach Erklärungsmodellen, um diese Welt besser verstehen zu können und bin auch erst nach geraumer Zeit dahinter gekommen, dass es einmal sehr wichtig ist, mich selbst zu verstehen und dazu gehört auch mein Gehirn. Ich habe da einige Versuche gestartet, also sehr vielversprechend war mein erster Versuch, um mich nicht mit mir selber zu beschäftigen, das Recht und die Mediation zu verstehen. Das war sehr spannend, dabei haben sich aber noch mehr Fragen ergeben, als ich vorher schon hatte. Also habe ich mich weiter orientiert und mir naheliegend erschien der Versuch, mich mit der Gruppen- und Organisationsdynamik auseinanderzusetzen, also wieder nicht mit mir. Und dabei bin ich dann auf die Gehirnforschung gestoßen. Und ein Teil war auch dadurch bedingt, dass ich mich mit Verhaltenstherapie auseinandergesetzt habe. Und dann war es soweit, dann habe ich verstanden, okay, das Gehirn ist also sehr, sehr wichtig. Und ohne Gehirn kann ich nicht einmal atmen. Und dann kam es also dazu, dass ich zu diesem Bio- und Neurofeedback gekommen bin im Zuge von Vorlesungen auf der Uni. Und das hat mich dann derartig fasziniert, dass ich mich seitdem nur mehr dem Gehirn widme und noch mehr Fragen habe als vorher, aber mich das auch sehr bescheiden gemacht hat und ich also mit kleinen Erkenntnissen schon sehr zufrieden bin und ausgelastet bin.
Das heißt, wie oft kümmerst du dich selber um dein Gehirn?
Seitdem ich begriffen habe, dass das sehr wichtig ist, ist das so ein Ritual geworden. Man nennt das Selbstreflexion. Also ich überlege mir immer sehr genau, warum handle ich, wie ich handle, warum denke ich, wie ich denke, wie wirke ich auf andere Menschen. Das ist auch für mich so eine Form des Qualitätsmanagements meiner Arbeitsleistung. Also regelmäßig. Also äußerst regelmäßig, vor allem auch zum Beispiel, wenn ich es so merke, dass ich nervös wäre oder gereizter bin oder vielleicht nicht mehr so gut schlafen kann, dann weiß ich, dass das sehr viel mit meinem Gehirn zu tun hat und ergreife rechtzeitig Gegenmaßnahmen, bevor ich dann einen meiner Kollegen bitten muss, mich zu therapieren.
Das hast du ja dann wahrscheinlich auch, weil du an der Quelle sitzt, aber ich glaube auch, die wissen, dass das, was du weißt, da bist du vielen Menschen schon einen Schritt voraus. Meine nächste Frage ist ein bisschen laienhaft gestellt, aber ich würde gern wissen, wie würdest du folgende Frage beantworten? Wie weiß ich überhaupt, ob mein Gehirn gesund ist? Und das meine ich sehr subjektiv betrachtet.
Ja, also subjektiv betrachtet ist das natürlich die eigene Wahrnehmung. Also wenn ich mich heute frage, ist mein Gehirn gesund, würde mein Gehirn sofort antworten, ja natürlich. Ja. Wenn man sich ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigt und sein Gehirn kennt oder seinen Körper kennt, dann merkt man sehr wohl, dass das Gehirn Warnsignale schickt. Ja. Ich habe das vorher schon erwähnt, zum Beispiel, wenn man merkt, dass man öfter nervös wird, dass man fahrig ist, dass man sich gewisse Dinge nicht merkt, dass man schlechter einschlafen kann, dass man unter Muskelverspannungen leidet. Das ist sehr individuell, also wie Überlastung sich symptomhaft ausdrückt. Aber dann merkt man, okay, jetzt ist mein Gehirn nicht mehr ganz gesund oder am Weg dabei, vielleicht krank zu werden. Und das ist der Punkt, wo man dann wirklich sich überlegen muss, wie schaffe ich es, Überlastung oder Belastung abzubauen und ein bisschen mehr Regeneration in mein Leben zu bringen?
Also bevor wir jetzt da ein bisschen tiefer tauchen, möchte ich noch so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Wie wichtig sind denn deiner Meinung, und ich frage ganz explizit dich, weil die, die meine Vorträge kennen, die wissen, was ich darüber denke und was ich davon halte, sind nämlich gesunde Gedanken. Positive Gedanken. Und ich habe jetzt bewusst gesund gesagt, weil meine Meinung ist, dass das die Basis aller sein kann und dass das der Ansatz sein kann, bei jedem mal zu starten. Wie siehst du das?
Also positive Gedanken sind eine der wenigen Steuerungsmöglichkeiten, die wir direkt selbst haben. Das heißt, wenn wir positiv denken oder denken können, es gibt Situationen, da kann man nicht
richtig
positiv denken.
Ja.
Aber wenn man die Gelegenheit hat, positiv zu denken, dann signalisiert man seinem Gehirn damit, es ist keine Gefahr im Verzug, ja, es ist keine Belastung, es ist nicht erforderlich, sich zu wappnen, und kann damit selbst wirklich Regeneration einleiten oder Regeneration zulassen. Das wird ja auch zum Beispiel mit der Meditation versucht. Und das ist eine sehr gute Entspannungstechnik. Nur weiß man nie, ob man tatsächlich in diesen meditativen Zustand kommt. Also bestenfalls bleibt es bei einer netten Ruhepause. Und da haben wir eben zum Beispiel mit dem Bio- und Neurofeedback die Möglichkeit, das tatsächlich zu messen, ob es zu diesem Theta-Alpha-Flow, nennt sich das, kommt, wo eben das Gehirn optimal regenerieren kann. Und man kann zum Beispiel mit Bio- und Neurofeedback-Meditation tatsächlich wirklich messbar erlernen. Und wenn man das dann kann, dann weiß man auch, dass man tatsächlich da mit diesem positiven Gedanken oder vor allem auch mit Leere, also Leere ist noch besser als positive Gedanken, weil unser Gehirn liebt die Leere und dort kann es am besten regenerieren. Nur das ist eben diese hohe Kunst der Meditation, nicht nur in diese positiven Gedanken einzutauchen, sondern schlussendlich auch in dieser Leere zu landen. Das wäre noch perfekter. Und das sind eben beides Steuerungsmöglichkeiten, um Regeneration für das Gehirn zu ermöglichen. Abseits von sehr wichtigen, qualitativ hochwertigen Schlaf. Dort regeneriert es ebenfalls.
Also ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war ja auch bei euch in der Praxis und habe mir Biofeedback und Neurofeedback näher angeschaut, weil ich ja jemand bin, mich interessieren sehr, sehr viele Dinge, und ich finde es auch in meinem Beruf sehr wichtig, dass ich mich kein Experte bin von allem. Das wäre zu viel, aber ich möchte zumindest wissen, wovon ich rede. Also da wurde ich wirklich eines Besseren belehrt, wie du mir dann quasi die Analyse erklärt hast, und unfassbar, was es da alles gibt. Also ich bin selten sprachlos, aber das war unglaublich. Und einmal kam ich und da hast du mich gefragt, hast du Schmerzen? Und ich habe gesagt, wie kommst du drauf? Weil du das total gesehen hast. Und ich habe aber nicht reagiert, ich habe auch nichts gesagt. Ich hatte so extreme Rückenweh, weil da habe ich mich verrissen gehabt, und du hast das sofort gesehen, eben in diesen Messungen. Also ich war wirklich unglaublich beeindruckt, will ich schon fast sagen. Kannst du uns ein bisschen was von deinem Berufsalltag erzählen? Was für Klienten kommen zu dir und wie kannst du denen dann helfen?
Ja, also unsere Klienten suchen uns einerseits zur Leistungssteigerung in Schule, Beruf und Sport auf, aber auch zur Vorsorge sogenannter belastungsbedingter Erkrankungen, wie zum Beispiel Migräne, Depression, Angststörung. Es kommen aber auch viele um eine komplementäre Behandlung durchzuführen, die ihre Gesundheit erhält. Also die Menschen kommen aus unterschiedlichen Motiven zu uns. Was alle gemeinsam haben, sie möchten Medikamenten nicht ausschließlich vertrauen oder nicht ausschließlich ihr Schicksal in die Hände medikamentöser Therapien legen, sondern sie sind auch bereit, selbst etwas beizutragen und etwas zu tun. Weil Bio- und Neurofeedback ist nicht wie ein Medikament, das man einfach schluckt, sondern da muss man wirklich arbeiten. Ja? Und man lernt sehr vieles dabei und man lernt eben sein Gehirn zu steuern. Und jene Klienten, die zu uns kommen, und auch Patienten, die zu uns kommen, sind also wirklich bereit, selbst sehr viel beizutragen und unter Umständen auch die eine oder andere Regenerationsmöglichkeit zusätzlich in ihrem Leben zu schaffen.
Was ich persönlich als sehr wichtig erachte, denn wenn wir uns das Gehirn anschauen, und natürlich ist jedes einzelne Organ wichtig, also das Herz, ohne dem könnte man auch nicht leben, aber ich meine jetzt grundsätzlich das Gehirn, über das reden wir eigentlich nicht besonders viel, weil wir gehen davon aus, das funktioniert ja eh, es tut einfach, und das Wort einfach ist hier komplett fehl am Platz, weil einfach ist dieses Gehirn wirklich nicht in seiner Komplexität. Magst du vielleicht kurz auflisten, was muss das Gehirn überhaupt alles schaffen oder können, damit wir leben?
Naja, also das Wort einfach, um auf das einmal zurückzukommen, könnte man ersetzen durch automatisch, also heißt ja auch das autonome Nervensystem. Mhm. Also wenn man nicht gerade wirklich bewusst versucht, über positive Gedanken, über Meditation, über Atemfunktionstraining, also, oder über Bio- und Neurofeedback, das Gehirn zu beeinflussen oder zu erlernen, es zu beeinflussen, macht das einfach, was es will. Und das läuft also auch zum Beispiel in bestimmten Programmen ab, wie zum Beispiel, wenn Stressoren auftauchen, dann produziert es Stressreaktionen. Und wenn man da nicht gelernt hat, oder das Gehirn zu beeinflussen, dann läuft das automatisch ab. Also das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum man sich einfach darauf verlässt, dass es funktioniert.
Geht es darum, dass ich den Leuten da draußen, die uns zuhören, ein bisschen einen Fokus auf das Gehirn bringen möchte. Also daher wir sehr viele Zuhörer haben, die einen sind Laien, interessieren sich dafür, die anderen schalten ein, weil sie den Bell-Podcast wieder hören wollen, sind mit dem Thema überhaupt nicht bewandert, und andere sind vielleicht auch Experten in diesem Bereich. Und ich will aber die ansprechen, die ganz wenig über das Gehirn nachdenken, und kommen wir direkt zur nächsten Frage.
Weil jetzt ist mir eingefallen, ja. Was unser Gehirn alles tun muss, lässt sich mit ein paar Metaphern erklären. Also wenn unser Gehirn nicht arbeiten würde, dann könnten wir nicht einmal atmen. Das heißt, das Gehirn in seiner Tätigkeit beeinflusst den Körper, vice versa beeinflusst der Körper, aber auch das Gehirn. Also das ist eine sehr komplexe Sache. Und wir können jetzt natürlich durch körperliche Gesundheit das Gehirn positiv beeinflussen, aber wir können auch durch mentale Gesundheit den Körper positiv beeinflussen, und genauso geht das natürlich auch negativ. Nicht? Also wenn ich eine Depression habe, beeinflusst diese Depression zum Beispiel die Herzratenvariabilität.
Das heißt, wie kann ich jetzt mein Gehirn im Großen und Ganzen pflegen? Du hast eh schon vorhin ein bisschen was erwähnt. Vor allem die Regeneration ist ein wichtiges Thema. Aber was kann jetzt jeder Mensch, der zuhört und sagt, ich würde gerne meinem Gehirn was Gutes tun, was kann der tun? Gibt es irgendwie so eine kurze Übung? Ich meine, Atmen ist so ein wichtiges Thema, das erwähne ich schon so oft zu allen möglichen Themen. Aber auch in diesem Bereich, was das Gehirn betrifft.
Also meines Erachtens ist einmal das Wichtigste der Schlaf. Also man kann sehr wohl selbst dazu beitragen, dass der Schlaf, auch wenn man ihn nicht messen kann, eine gute Qualität hat. Das werden jetzt viele nicht gern hören, aber da zählt zum Beispiel dazu, dass man zumindest 2 Stunden vorm Schlafengehen sich nicht mehr mit einem Tablet, einem Handy oder einem Laptop oder einem PC befasst. Erstens, weil diese Arbeiten und Tätigkeiten sehr aktivierend sind für das Gehirn, zweitens, weil also da Blaulicht ausgestrahlt wird. Also beim Schlaf kann man sehr viele Maßnahmen ergreifen, um diesen Schlaf qualitativ hochwertig zu machen, weil das Gehirn den Schlaf zur Regeneration braucht. Das ist einmal eine erste sehr wichtige Maßnahme. Eine weitere Maßnahme ist eine gesunde Ernährung. moderate Bewegung, nach dem Sport immer adäquate Regeneration, also nicht jetzt laufen gehen und dann auf ein Bier, sondern zum Beispiel nach dem Laufen gehen, ausgehen, dehnen, Atemfunktionsübungen machen, unter Umständen Dampfbad, Massage. Das sind alles Dinge, auf die wir achten können. Also wir haben Ernährung, Bewegung, Schlaf, positive Gedanken. Das sind also die Dinge, wo wir wirklich sagen können, das können wir selber durchführen, darauf können wir achten, weil es nämlich gar nicht so leicht ist. Also, weil alles andere, was wir tun, zieht uns Energie. Ja, auch wenn wir es gerne tun. Und das sind eben Yoga, Pilates, Meditation. Aber dann war es das auch schon. Ja. Also das sind Regenerationsmaßnahmen, die man selber einleiten und durchführen kann. Aber mehr steht eigentlich nicht zur Verfügung.
Ja, aber das ist ja eh schon eine Menge und da rennst du mir ja offene Türen ein bei diesen verschiedenen Säulen der Gesundheit, wie ich sie immer nenne. Kommen wir zu einem großen Thema, einem übermäßig riesengroßen Thema, nämlich dem Thema Stress. Und ich sage immer dazu, Stress muss nicht negativ behaftet sein. Stress haben wir früher gebraucht in der Steinzeit, damit man überlebt, wir, die Menschheit. Allerdings hat es in der heutigen Zeit, es ist negativ. Also Stress ist nichts Positives. Ja. Da geht es dem Gehirn sicher nicht gut dabei. Was macht das mit dem Gehirn?
Ja. Also das große Problem ist, dass wir zwar glauben, dass wir sehr moderne Menschen sind und dabei aber übersehen, dass unsere Gehirne auch nicht anders ticken als in der Steinzeit. Ja. Und ein Gehirn, das Stressoren wahrnimmt, ohne dass der Mensch das unter Umständen als Stressor wahrnimmt. Also er findet das lustig oder spannend. Ja, oder also das Gehirn nimmt Stressoren wahr, ob wir wollen oder nicht, und dann schüttet es oder produziert es bis zu 26, 27 Stressreaktionen, wie zum Beispiel. Ja, also es erhöht den Blutdruck, es erhöht die Herzfrequenz. Es versucht die Muskeln mit mehr Energie zu versorgen. Dazu schüttet es Blutzucker und Blutfett aus in einem höheren Maß. Ja, wenn man das nicht adäquat abbaut, bleibt es in Form von Plaques im Körper sozusagen. Eine unangenehme Eigenschaft ist auch, dass das Gehirn unter Belastung die Denkleistungsfähigkeit zurückfährt, weil die einfach nicht, also man wird kognitiv nicht stärker, sprich die kognitive Leistungsfähigkeit fällt zurück, weil die fürs kurzfristige Überleben nicht erforderlich ist. Ja? Also wenn das Gehirn in Stress gerät, dann kämpft es ums kurzfristige Überleben und wappnet sich mit diesen Stressreaktionen. Und dagegen kann man eigentlich nicht sehr viel machen. Wichtig ist, dass dann adäquat Regeneration einsetzt.
Ich habe überlegt, wie ich diese Frage formuliere, nämlich ob das Gehirn unterscheiden kann zwischen Arbeitsstress und Freizeitstress. Und was ich damit nicht meine, ist Distress und Eustress. Ja, wie wenn man trainiert, ist das natürlich auch ein Stress für den Körper, bei einem positiven, weil es hat einen Anfang und ein Ende. Ja, und der Körper kann sich dann regenerieren, wenn man es zulässt natürlich. Oder wenn man vor einer Hochzeit steht und die letzten zwei Wochen ist man voll im Stress, aber man freut sich so sehr auf dieses Ereignis, dass das wieder wettmacht, so zum Beispiel. Meine Frage zielt darauf ab, was können wir tun? Wo können wir ansetzen? Und ich höre selber in meinem Berufsleben sehr oft von meinen Kunden und Kundinnen, ja, ich habe halt so einen stressigen Job, den kann ich nicht ändern. Und darauf will ich jetzt eben kommen, dass man sagt, okay, dann macht man das im Privatleben und versucht dort entgegenzuwirken. Der äußere Stress ist ja nur ein Teil davon. Und wenn ich schon hier so eine Expertin sitzen habe, möchte ich deine Expertenmeinung dazu hören. Was können wir dem Gehirn Gutes tun? Und da ist eben du als Neuro- und Biofeedback-Trainerin wahrscheinlich genau das der richtige Ansatz, oder? Das heißt, was können wir auch tun? Und gleich kommen wir mit dem Bogen, spannen wir dann zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Vielleicht können wir das auch schon mit einbeziehen, aber darauf möchte ich kommen.
Ja. Also auf den ersten Teil der Frage zurückzukommen ist, das Gehirn wird wohl unterscheiden zwischen beruflichem Stress und privatem Stress, wobei man sich beim privaten Stress wieder fragen muss, was ist das für ein privater Stress? Wenn das ein schwerer Scheidungskonflikt ist, ist vielleicht der berufliche Stress etwas geringer als die Scheidungsstreitigkeiten. Also das muss man verifizieren. Das Gehirn macht wahrscheinlich auch einen Unterschied zwischen sportlichem Stress und emotionalen Stress. Nur grundsätzlich sind diese Unterschiede marginal. Mhm. Stress oder chronische Belastung birgt immer die Gefahr der Überlastung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen stressigen Beruf habe, den ich gerne mache, dann aber vielleicht noch mich sportlich verausgabe und dann noch am Abend einen Ehekonflikt habe, dann ist das Gehirn derartig überaktiviert, dass ich es wahrscheinlich an diesem Tag nicht mehr schaffen werde, adäquat Regeneration entgegenzusetzen. Und was dann passiert, ist besonders unangenehm. Regeneration ist nicht bevorratbar. Das heißt, mit dem erhöhten Aktivierungsniveau, mit dem ich mich ins Bett lege, das dann im Schlaf nicht ausreichend abgebaut werden kann, dann stehe ich mit dem Restdefizit auf. Das heißt, der nächste Tag beginnt mit einem erhöhten Aktivierungsniveau. Somit müsste ich am nächsten Tag noch mehr Regeneration dagegen halten. Und das ist sehr schwierig. Somit bräuchte man eigentlich wirklich fixe Regenerationszeiten, die man auch so auf seine Aktivierung abstimmen sollte. Und das ist etwas, was wir messen können. Also wir können messen, wie regenerationsfähig ist das Gehirn noch? Daher brauche ich wie viel Regeneration zusätzlich, um Stress abbauen zu können. Und wenn man das jetzt in die berufliche Gesundheitsförderung überträgt, dann ist es so, dass man eben auch eruieren muss, wie belastet ist dieses Gehirn? Schrammt es schon am Regenerationsdefizit vorbei oder an der Belastungsstörung? Oder hat es noch ausreichend Regenerationskraft? Wie kann ich die erhalten? Wie kann ich die verstärken, um sogar vielleicht eine Leistungssteigerung herbeizuführen? Oder muss ich präventiv was machen, damit es zu keiner belastungsbedingten Störung oder Erkrankung kommt? Und man kann also anhand der Gehirnstromaktivitäten wirklich messen und sehen, in welchem Gesundheitszustand das Gehirn ist, ob es überaktiviert ist, ob es unteraktiviert ist, ob es unterregeneriert ist oder welche Regenerationsdefizite es hat.
Das heißt, welche konkreten Maßnahmen können jetzt Unternehmen ergreifen, um die Wirksamkeit eben von Bio- und Neurofeedback in der betrieblichen Gesundheitsförderung zu nutzen und wie profitieren die dann daraus?
Also zuerst sollte eine ausführliche Information der Mitarbeiter erfolgen, nicht nur über Bio- und Neurofeedback, sondern auch über Stress, sodass man einmal lernt, okay, was bedeutet Stress für den Körper. Mhm. Und dann halt eben den Bogen spannt zu Bio- und Neurofeedback. Dann ist es also ganz wichtig, das wahrscheinlich auch in Form eines Vortrages abzuhalten. Das kann man natürlich online machen oder in Präsenz. Mhm. Und anschließend wirklich alle Fragen dieser Mitarbeiter ausführlichst zu beantworten. Wenn also da einmal diese Aufklärung erfolgt ist, und ich sage immer, Aufklärung ist also der erste Schritt für die Entwicklung und auch für die Motivation der Mitarbeiter, dann könnte man eben den Interessenten sozusagen anbieten, das Bio- und Neurofeedback und auch diese Ruhe- und Belastungsdiagnostik, die zu Beginn dieser Therapien gemacht wird, also um einmal den Status festzustellen, das könnte man in-house machen, also direkt im Unternehmen, zum Beispiel an einem bestimmten Tag
oder Gesundheitstage.
Ja, genau. Oder wir können es also bei Gesundheitstagen machen, wir können es wöchentlich machen, wir können es also einfach nur zum Check-up machen. Ja. Dann könnte man es natürlich online machen, das geht mittlerweile ja auch sehr gut. Und natürlich auch also ganz persönlich im geschützten Rahmen bei uns in der Praxis.
Und wie können wir jetzt die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu ermutigen, aktiv an ihrer Gesundheit zu arbeiten? Das ist ein Thema, darüber rede ich mit sehr, sehr vielen meinen Kunden. Die Kunden sind ja die HR-Chefs und die Personalchefs in dem Fall über die betriebliche Gesundheitsförderung in der Fitnessbell. Aber ich habe natürlich dann auch die Endkunden. Ja, also in dem Fall sind das zwei verschiedene Zielgruppen und man merkt sehr viel oder sehr oft, dass die Kunden, Schrägstrich Mitarbeiter, ja wollen, aber viele nicht wirklich darüber Bescheid wissen. Also dein Ansatz eines Vortrages ist natürlich super, das mache ich zu meinem Thema Ernährung auch und das, wenn man anbietet in den Firmen, einfach quasi so ein Teaser, damit man sich so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt und dann das richtige Angebot dazu schnürt. Oder hast du noch eine Idee, wie man Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ermutigen kann, ein bisschen was in diese Richtung zu tun, weil damit beschäftigen sich die Leute ja nicht so sehr. Ernährung ist schon ein Thema und Bewegung auch und Entspannung gerade noch, ja, aber dann hört sich's auch schon auf und ich glaube, dass dieses Wissen bei allen auch noch nicht dort ist, wo es sein könnte, nicht sein sollte, sondern sein könnte.
Ja, also meines Erachtens geht es nur wirklich mit allgemein gut verständlicher Information, die man vielleicht einmal schriftlich macht, ja, dann zu Vorträgen einlegt, vielleicht zu kleinen Workshops einlegt, immer wieder alle Fragen ausreichend behandelt. Also es geht nur über Information, ansonsten schafft man kein Bewusstsein. Ja. Ja. Also Information ist auch, glaube ich, die wichtigste Basis für Motivation. Mhm. Also anders geht es nicht. Also man muss einfach wirklich informieren mit möglichst guten Methoden.
Und mit dem heutigen Podcast haben wir ja schon einmal unseren Teil dazu beigetragen. Wie können Bio- und Neurofeedback-basierte Ansätze dazu beitragen, das Bewusstsein für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz zu erhöhen?
Bio- und Neurofeedback macht die Gehirnaktivitäten sichtbar. Das heißt, man kann tatsächlich dem Gehirn beim Arbeiten zusehen. Mhm. Und wir haben keine Rezeptoren für unsere Gehirnaktivitäten. Also wir spüren sie sozusagen nicht. Ja, daher sind sie auch unserem Bewusstsein entzogen. Und dadurch, dass man diese Gehirnstromaktivitäten allgemein verständlich, ja, visualisiert, ich nehme ein Beispiel, zum Beispiel in Form eines Kreises, ja, wenn dieser Kreis größer wird, jetzt als Beispiel, dann findet viel Gehirnaktivität statt und wenn der Kreis kleiner wird, findet wenig Gehirnaktivität statt, dann kann man also sogar Belastungssituationen veranschaulichen. Also man kann Belastungssituationen veranschaulichen und sagen, schau, wie groß, also wie stark die Gehirnaktivität wird. Ja. Man kann veranschaulichen, welche Konsequenzen die hat. Also der Vorteil bei Bio- und Neurofeedback ist, dass man wirklich sehen kann, wie das eigene Gehirn in Ruhephasen, in Belastungsphasen reagiert und dann lernt man darauf bewusst Einfluss zu nehmen. Also ich glaube, wenn man so eine vegetative Ruhe- und Belastungsdiagnostik macht, ja, und dann selber sieht, wie es seinem Gehirn so geht, wenn es belastet wird und ob es in der anschließenden Ruhephase wiederum sich beruhigt oder nicht beruhigt oder plötzlich Fehlfunktionen bleiben sozusagen, dann glaube ich, das ist dieses Tool, ja, dieses Visualisieren, dieses Veranschaulichen, wo den Leuten klar wird, okay, so arbeitet mein Gehirn. Und das passiert, wenn ich zu viel Stress habe. Ja, das passiert, wenn ich zu wenig Regeneration habe. Damit, glaube ich, kann man Bewusstsein schaffen.
Ich habe das selber erlebt, ja, dass man das wirklich lesen kann. Fand ich unglaublich spannend. Stichwort Selbstregulierung. Welche Rolle spielt die Selbstregulierung eben bei Neuro- und Biofeedback bei der Verbesserung der Stressbewältigungsfähigkeiten, habe ich es formuliert, von zum Beispiel Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wenn wir in der betrieblichen Gesundheitsförderung bleiben, aber das ist natürlich auch für jeden Menschen auch wichtig, weil ja, was hast du da zu diesem Thema Selbstregulierung? Und ich weiß, dass das ein wichtiges ist. Ja.
Also das ist das zentrale Thema bei Bio- und Neurofeedback. Also man erlernt bei Bio- und Neurofeedback mit Hilfe der Visualisierung der Gehirnaktivitäten oder der Vitalfunktionen selbstregulierend auf die Vitalfunktionen wie Herzfrequenz, Muskeltonus oder eben die Gehirnstromaktivitäten Einfluss zu nehmen. Und indem man lernt, Einfluss zu nehmen, nimmt man natürlich regulierend und nicht negativ Einfluss, ja, sondern um das gewünschte Ergebnis zu produzieren. Das heißt, jede Bio- und Neurofeedback-Sitzung zielt darauf ab, diese Selbstregulierungsfertigkeit zu erlernen. Und erhebt auch den Anspruch, dass wenn diese Fertigkeit erlernt ist, dass sie wie Radfahren oder Klavierspielen erhalten ist, mhm. und erhalten bleibt.
Mhm. Das ja super ist.
Ich muss ja sagen, in der Praxis, also es steht ja viel in Studien und viel in der Literatur, aber in der Praxis sehen wir es, wenn die Leute so dann zur Kontrolle kommen, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren, also diese Fähigkeit bleibt tatsächlich erhalten. Man merkt dann, dass manchmal sie ein bisschen kurzfristig abnimmt und nach dem ersten Training sind die wieder
voll drin.
Voll drinnen. Und beginnen nicht sozusagen wie ein Anfänger. Ja.
Das ist super motivierend. Ja. Welche Veränderungen, um nochmal auf die Unternehmen zurückzukommen, können sich eben die Firmen erwarten, wenn diese Neuro- und Biofeedback-Trainings quasi in die betriebliche Gesundheitsstrategie implementiert wird? Also, was kannst du dazu?
Also ich glaube, das Bewusstsein, dass das Gehirn ein sehr wichtiges Organ ist und ebenfalls gesund erhalten werden sollte und, und nicht losgelöst vom Körper ist sozusagen. Und dadurch, also insgesamt für die Unternehmen, glaube ich, ist es erstens einmal dieser humanistische Zugang, zu sagen, ich übernehme Verantwortung, weil Beruf bringt Belastungen mit sich. Und ich übernehme Verantwortung für meine Mitarbeiter, dass die diese Belastung abbauen können, dass es nicht zu chronifizierten Stress kommt, dass es weniger zu belastungsbedingten Erkrankungen kommt, also dieser humanistische Teil. Und der zweite ist natürlich, dass sie auch wirtschaftliche Vorteile davon haben, wenn ihre Mitarbeiter kognitiv leistungsfähiger sind, gesünder sind, stressresistenter sind. Also es haben sozusagen alle was davon.
Klingt wirklich gut und wichtig. Ich habe eine allerletzte Frage mir überlegt zu diesem ganzen Thema und die lautet, wie können eben deine Bio- und Neurofeedback-Methoden dazu beitragen, die Resilienz von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Zeiten von Veränderungen und Unsicherheiten zu stärken? Und die Zeit ist nun mal so. Das können wir nicht ändern. Wenn ich an meine Kindheit denke, Welten zu dem, was jetzt abgeht, aber das können wir nicht ändern. Wir können nur schauen, was wir dazu tun können, um die Situation zu verbessern. Und das Thema Resilienz ist auch ein sehr wichtiges. Deshalb wäre das quasi meine letzte Frage an dich.
Also Resilienz ist für mich kein anderes Wort wie Stressabbau oder Frustrationstoleranz oder Minusfähigkeit. Also ich versuche es zu übersetzen. Ich hoffe, dass das auch andere so verstehen, aber Resilienz bedeutet für mich die Fähigkeit, schwierige Situationen unbeschadet zu überstehen. Mhm. Und genau darauf ist ja Neuro- und Biofeedback ausgerichtet, sprich Regeneration zu schaffen, die Fähigkeit zu schaffen, in schwierigen Situationen die Überaktivierung des Gehirns durch Regeneration auszugleichen, genügend Regenerationsfähigkeit aufzubauen und zu halten, um schwierige Situationen zu überstehen und eben nicht in dieses Regenerationsdefizit hineinzurutschen. Ja, also Resilienz ist ein wunderschönes Modewort, bedeutet aber nichts anderes, also wie überstehe ich schwierige Situationen. Und wenn ich jetzt keinerlei Möglichkeit habe, Regeneration zu schaffen und herbeizuführen und nichts davon weiß und ich komme in eine schwierige Situation, dann werde ich wohl nicht unbeschadet davonkommen.
Danke dir vielmals für all dieses Wissen, was du uns mitgeteilt hast. Und auch ich habe wieder etwas gehört. Mich interessiert dieses Thema halt auch sehr. Und es ist natürlich auch in der Verantwortung, und das sage ich sehr, sehr oft, weil ich empfinde als Mutter, als Geschäftsführerin meines Unternehmens eine gewisse Verantwortung meinen Mitarbeitern, es sind jetzt nicht so viele, aber es werden immer mehr, auch da einfach zu schauen auf die Gesundheit. Und deshalb war es zwar nicht ganz am Anfang, aber wir haben jetzt auch schon unser Projekt eine Zeit lang bearbeitet und haben das sogenannte Team Neuron. Wir haben es natürlich einen Namen gegeben, so wie ich das bei meinen engen Kooperationspartnern mache, nämlich die Neurobell. Aber im Endeffekt ist es das Team Neuron. Du und dein Team haben ein Pakete geschnürt, nämlich sehr individuelle, weil die Menschen sind individuell und für jedes Unternehmen passt vielleicht was anderes. Vorteile, es geht offline, es geht online, es geht mittlerweile sehr viel digital, auch die ganze ganzen Vorträge und eben auch in unserer Bell Academy haben wir es natürlich inkludiert und vor allem ins Portfolio der betrieblichen Gesundheitsförderung hineingepackt. Und deshalb freue ich mich auch an dieser Stelle, alle Anfragen gerne per Mail an uns. Die Praxis Neuron findet man auch im 4. Bezirk und bei uns einfach auf unserer Bell Group Seite. Und die E-Mail-Adresse ist die office@belle-group.at. Wir werden jede Anfrage sehr gerne weiterleiten und auch individuell bearbeiten. Liebe Angelika, es war schön, dass du mein Gast heute warst und zum Thema Gehirn uns viel erzählt hast und einen Denkanstoß geben. Und auch das macht das Gehirn, weil Denken tut das Gehirn. Ich fand es sehr spannend. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Dankeschön für die Einladung. Danke für die vielen Fragen.